Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Da war mal ein schottischer Dartspieler, der jahrelang die European Tour nicht spielen wollte, der nicht nach Deutschland reisen wollte, und dann kam er einfach mal nach Sindelfingen, und was soll man sagen, er kam, sah und siegte. Gary Anderson gewinnt schon zum zweiten Mal in Serie den European Darts Grand Prix von Sindelfingen, und damit herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe von Shortleg Kompakt, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Mein Name ist Moritz Kethner und ich gestalte diese Sendung an der Seite von meinem Daten.de Kollegen Kevin Barth. Grüß dich, Kevin.
Hallo, also bei mir gibt es ja auch die schwäbischen Wurzeln, ne? Deswegen habe ich mich jetzt gerade gefragt bei deiner Anmoderation, ob es nicht perfekt passen würde, wenn der Schotte, den man kaum versteht, jetzt auch noch Schwäbisch lernen würde.
Es wäre auf jeden Fall passend, wenn der Schotte in einem deutschen Film schwäbisch synchronisiert wird, ne? Also das wäre
absolut
die Möglichkeit. Ja, das gucken wir mal, was Gary Anderson uns da so alles gezaubert hat, nicht nur sprachlich, sondern eher mit seinen Darts. Ja, wer unseren Podcast hier unterstützen möchte, das, was wir hier so die nächsten, ja, sag ich mal, 40, 50 Minuten fabrizieren, der ist herzlich eingeladen, das auf Patreon zu tun. Details dazu gerne in jeder Folgenbeschreibung immer zu finden. Und ja, ansonsten die anderen Möglichkeiten, einfach ein Abo dalassen, schon mal die Sterne auf Spotify funkeln lassen, sage ich mal. Und dann freuen wir uns darüber sehr und freuen uns auch über jeden Austausch, der da möglich ist, ein Kommentar bei YouTube, auf unseren sozialen Kanälen. Überall, was haben wir heute vor? European Darts Grand Prix in Sindelfingen ist natürlich der Hauptaugenmerk für heute. Dann haben wir noch einen Premier League Spieltag. Da ja, lichtet sich ja auch so langsam einiges, was die Entscheidung der letzten Wochen angeht. Kurzer Ausflug in die Challenge Tour und war ein bisschen was Dart aus aller Welt mitgebracht. Insbesondere vor dem nahenden World Cup of Darts tut sich da doch auch einiges. Ja, springen wir aber erstmal ins Turnier in Deutschland. European Darts Grand Prix in Sindelfingen. Muss ja sagen, traditionsreiches Turnier auch. Und ja, da kommt ein Gary Anderson, der 10 Jahre nach seinem ersten Titel im letzten Jahr zuschlägt. Und dann gewinnt er auch hier nochmal. Der Weg für ihn 6:5, Auftakt gegen Gian van Veen, 6:3 gegen Rob Cross. Und dann am Abend die Siege über Martin Lukman. Klarer Erfolg gegen Dirk van Duivenbode und ein 8:0. Gegen Andrew Gilding, definitiv ein Name, der auch überraschend im Finale stand. Aber ja, Kevin, vielleicht nimm uns da mal so mit in diese Abendsession. Das war ja am Ende dann schon ein sehr klares Ergebnis für Gary Anderson.
Ja, ich meine, wo soll ich anfangen? Beim Viertelfinale, beim Finale direkt? Wie hättest du das gerne?
Dort, wo du möchtest.
Ja gut, dieses Endspiel 8-0, war, glaube ich, jetzt bei weitem nicht so klar, wie es am Ergebnis letztlich am Ende aussieht. Ne? Gilding verpasst direkt in den ersten beiden Legs 7 Doppel. Anderson räumt brav auf, unter anderem ein 92er Finish dabei gewesen. Ja, und dann weitere verpasste Doppel von Gilding, dann tut es noch mehr weh. Anderson krachend 141 ausgecheckt zum 4:0, 84 im Leg danach zum 5:0. Gilding lässt im 7. Leg 2 weitere Chancen liegen, wo man so denkt, Mensch, ein Leg hätte er doch verdient, sollte er doch holen, aber nein. Und stattdessen Anderson dann im Leg danach auch weit voraus, 85er Finish, 8-0. Also da war, glaube ich, viel, da war alles dabei in dem Match insgesamt von Anderson. Ein solider Auftritt, der mit Sicherheit auch profitiert hat von den Chancen, die Gilding letztlich nicht genutzt hat, der ja auch noch nie ein Pro-Tour-Turnier gewinnen konnte. 6-mal im Finale gewesen, eine illustre Liste, glaube ich, auch mit Wayne Jones und Gabriel Clemens und er da halt jetzt auch ganz vorne mit dabei. Es gab halt ganz, ganz unterschiedliche Dinge an diesem Wochenende, die aus Sicht von Gary Anderson eigentlich ja gar keinen Sinn machen. Ne? Dann 110er Average Samstag gegen Van Veen gespielt, im nächsten Spiel 17 Darts auf Doppel verpasst, dann glaube ich auch am Sonntagabend ein Viertelfinale mit unter 90 gespielt, dann aber im Halbfinale geht es dann gegen Dirk entsprechend wieder nach oben, 106er Average, den er da mit 7:2 weghaut, Dirk van Duivenbode. Und ja, schöner Abschluss in diesem Fall in 13, 14 und 13 Darts. Also es ergibt eigentlich alles nicht so richtig Sinn. Das war kein Turnier, wo er von Anfang bis Ende auf einer Welle schwimmt und das alles weghaut. Es gab durchaus Momente, wo man sich dachte, okay, da hat er jetzt aber schon auch ein bisschen Glück gehabt, dass er durchgekommen ist. Aber er ist eben durchgekommen und hat dann in einigen Momenten natürlich aber auch gezeigt, was er nach wie vor drauf hat, wenn er dann mal drauf ist, ne? So dieses, keine Ahnung, wie dieser Lokführer, der da sitzt und dann ab und zu denkt, ach, ich muss ja alle 30 Sekunden das Pedal drücken.
Ja, es passt auch dazu, dass ich hatte eigentlich die Geschichte drum aufgebaut, schon am Sonntagnachmittag vorbereitet, dass bei Gary Anderson so die Trefferquote auf Triple und Doppel auf erstaunlichste
Ja.
Art und Weise auseinandergegangen ist. Das hat sich in der Abendsession dann aber schon sehr korrigiert. Also 21 von 43 auf Doppel in der Abendsession, also fast 50%, eine Topquote auf dem Niveau. Davor in den Spielen gegen Cross und Van Veen 12 aus 44. Also was so ein bisschen nach Lottozahlen klingt, sah auch auf dem Board manchmal danach aus. Also gegen Cross, ja, war es Slapstick, 29 Data reicht da zum Abschluss. Und man muss sich auch vorstellen, gegen Van Veen, er spielt 110 plus, obwohl er 15 Darts am Doppel vorbeiwirft. Also, wie funktioniert das? Also, wie kann man so stark scoren? Und ja, dann bricht es förmlich zusammen. Muss auch sagen, das war auch, ja, vielleicht sogar das Spiel des Wochenendes. Dieses Spiel gegen Gian
Ja.
Van Veen, der 142 checkt, der, wo, glaube ich, Anderson auch gerade erstmal ein Doppel verpasst hat. Zack, gibt's eins auf die Rübe. Und wo dann Anderson aber auch dieses Spiel zieht. Und das sind, glaube ich, auch die Qualitäten. Genauso der Decider gegen Lukman. Das war auch kein Leckerbissen Spiel. Aber hinten raus, Gary Anderson definitiv die Qualitäten gehabt.
Ja. Gegen Lukman kämpfte er sich mit 15 Darts im Decider durch, gut gegen Van Veen, 9 mal 180 geworfen, mit 3 zu 5 letztlich zurück gewesen und dann haut er aber 2 mal 14 und 1 mal 11 Darts halt ins Board. Ne? Also das ist schon auch Wahnsinn, wie er da dann noch was dagegen stellen kann. Erinnert dann schon irgendwie auch so ein bisschen an dieses Grand Slam Match gegen Littler dann wieder, ne? Wo Anderson ja auch wahrscheinlich der war, der Littler am ehesten in diesem Turnier noch Paroli geboten hat. Und ich meine, das Spiel gegen Cross, da gehört ja auch dazu, dass auch Cross 21 Darts am Doppel vorbei nagelt, ne? Also wo sie sich vielleicht auch gegenseitig negativ befruchtet haben, in Anführungsstrichen. Also, und auch da spielt aber Gary dann plötzlich auch wieder einmal 12 und zweimal 11, ne? Und im letzten Leg verpassen beide zusammen insgesamt 23 Doppel. Das ist verrückt, das ist völlig Nonsens, aber es ist eben Gary Anderson. Es ist jetzt dann auch nicht so, dass ich werde mich bei einem Spieler wie Gary auch nicht mehr hinstellen und sagen, dieses Turnier sagt mir jetzt dieses und dieses Turnier sagt mir jetzt das und bla. Wenn Gary mit dem und dem Fuß aufsteht, das weiß halt keiner. Ne?
Ich hatte diese Marvin Vandenboom-Frage schon vorbereitet. Jetzt ist mir der Wind aus den Segeln genommen, nämlich was bedeutet dieses Turnier und die Major, die dann noch so kommen. Aber ja, die Frage ist ja trotzdem da. Also, spielerisch hat er einen Major in der Tasche, aber da ist natürlich jetzt dieses Wochenende auch von bis dabei gewesen. Und vielleicht dann das Glück zu haben, im Langformat jedes Mal auch mal mit einem 90er-Schnitt durchzukommen, wird, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Also schwierig.
Nein, ich meine, es haben dann halt auch gewisse Geschichten, gewisse Mechanismen dann doch wieder gegriffen, gewisse Logiken, bei denen ich dann mich auch wieder wohlfühle, weil sie halt da sind. Dass ein Dirk van Dijvenbode das halt dann doch nicht zu Ende spielt, zum Beispiel. Das sind eben Dinge, die im Dartsport passieren und die passieren auch dann hier wieder. Oder keine Ahnung. Es gab dann halt auch viele andere große Namen, die entsprechend früh baden gegangen sind. Vielleicht kann man das an der Stelle schon vorziehen. Chris Doby wieder
Ja.
früh gescheitert, Nathan Espe. Spinell verliert 2-6 gegen Sonnefeld. Price vergibt einen Matchstart, verliert gegen Barney. Bunting trifft gegen Menzies nur 12% auf die Doppel. 2-6 raus. Schwacher Michael van Gerwen, der dann von Dirk geschlagen wird. Luke Humphries hat halt einfach dann auch das Pech, dass er in einem krassen Achtelfinale auf Michael Smith trifft, seine Siegchancen nicht nutzt und dann halt mit 5 zu 6 verliert. Also da sind jetzt schon einige Namen, wo man denkt, okay, in so einer späteren Konkurrenz können die einem Gary auch mehr als nur den Zahn ziehen. Und er war halt in diesem Halbfinal-Line-up mit Dirk, mit Andrew Gilding und mit Luke Woodhouse halt mit Abstand derjenige, bei dem man sagen konnte, okay, bei dem Line-up wird er sich wahrscheinlich denken, naja, also das nehme ich mir jetzt schon.
Wenn du gerade hättest sehen können, wie meine Augen durch meine Notizen geflitzt sind, ob irgendein Name dabei gewesen ist. Aber ja, das sind die Spieler, die es ja alle nicht erreicht haben, weil ich finde auch, machen gleich den Deckel bei Anderson noch mit einer abschließenden Frage zu. Aber es ist schon insgesamt erstaunlich, dass wir vielleicht das am nominell besten besetzte European Tour Event aller Zeiten hatten. Das kann man vielleicht so sagen. Also wir hatten aus den Top 48 37 Spieler dabei, die einzigen, die fehlten wegen Absage, waren Littler und Gurney. Ansonsten, ja, trotz dieser Phase, in der die Premier League-Spieler einiges auch auslassen, waren sie alle da und nur sieben der gesetzten Top 16 kommen weiter. Überhaupt in diesem Jahr erstaunlich seit dieser Regeländerung. Die ersten sechs European Tour-Turniere sind gespielt, so ein bisschen Zwischenfazit. Die gesetzten Spieler gewinnen nur die Hälfte ihrer Spiele. Also der vermeintliche Abstand Top 16 zum Rest und wir müssen die jetzt bevorteilen. Das ist schon erstaunlich, dass das so deutlich nicht funktioniert. Also klar sind da auch die, sag ich mal, Gesetzten aus der ersten Runde, die insgesamt leichtere Lose bekommen. Das gehört sicherlich auch dazu, weswegen die Zweitrundenspiele echt hochkarätig sind. Aber das vielleicht mal so zu diesem Feld in Sindelfingen, was wir hier gesehen haben. Abschließend vielleicht zu Anderson, weil ich das jetzt, du hast die Frage, glaube ich, schon bei Littler bekommen. Ist das dann auch das letzte Mal, dass wir Anderson auf der European Tour in diesem Jahr sehen?
Weiß er, glaube ich, noch selber nicht. Also, er spielt halt das, worauf er Lust hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt keine European Tour mehr spielt, ist damit natürlich gestiegen. So insgesamt haben wir in den vergangenen Jahren auch immer wieder erlebt. Also, er reist nicht ganz so gerne und ich würde es mal für, ja, weiß ich nicht, 70, 30 mindestens einschätzen, dass es das jetzt erstmal war, weil er ja mehr als genug getan hat, um sich für die European Championship zu qualifizieren. Und nur damit er dann da sitzt und uns wieder irgendwelche Sachen erzählt, dass die Abschlussturniere dieser Touren dann ja auch nicht in die Weltrangliste zählen sollte oder so. Ich weiß es nicht mehr, was das da beim letzten Mal war, wo wir auch staunend zurückgeblieben sind.
Ja, das ist Gary Anderson, aber vielleicht habt ihr ihn auch einfach falsch verstanden. Ne? Das ist ja auch im Bereich
Das
des
kann auch
Möglichen.
sein, ja.
Ne? Ja, für Andrew Gilding, zweites Finale, hast du es eben schon gesagt, auf der European Tour, sechs Protofinals insgesamt, ist halt ein Spieler, der irgendwie auch immer da ist in solchen Konstellationen. UK Open Sieger und hält sich auch mit so einem Finalerfolg dann weiterhin so ein bisschen oben, rutscht dann nicht aus der Top 32 langfristig raus, irgendwie Andrew Gilding, das bleibt so da. Glaube jetzt auch nicht, dass das die große Ableitung für die Zukunft ist. Ist einfach ein auch Spieler, der konstant solche Leistungen bringen kann, der auch, muss man sagen, einmal gegen Danny Noppert mit über 110 Punkten mal eben seinen höchsten Bühnen-Average gespielt hat. Und das ist ja auch für einen Spieler, der so lange dabei ist, dann auch vielleicht eine Erwähnung durchaus wert.
Ja, absolut. Also diese Art und Weise und dass das doch immer wieder passiert und der Name Gilding nicht einfach von der Bildfläche verschwindet. Das nötigt schon Respekt ab. Auch man muss ja immer auch das Alter in Kontext setzen. Ne? Zwei Ü50-Spieler, die hier auch im Finale standen über so ein langes Wochenende letztlich. Gilding, der ja auch schon am Freitag ran musste, einen Matchstart im ersten Spiel übersteht von Gabriel Clemens, dann gegen Clayton auch einen Matchstart überstanden. 14 Data im Decider, der von dir angesprochene 110er Average gegen Noppert samt 3-12 Datern, die er da gespielt hat. Schwacher Peter Wright ist ihm dann zum Fraß vorgeworfen worden, in Anführungsstrichen. 2-12 Data dabei, 96er Finish, da ist er halt dann drüber gerollt. Das musst du aber auch erstmal so ausnutzen, den da 6-1 wegkehren. Und gegen Luke Woodhouse hilft halt eine schnelle 4-0-Führung. 66er-Finish, darf sich auch hier ein Break in 20 Darts erlauben, aber dann kommt doch wieder der 11-Darter, dann kommt das 160er-Finish. Das sind dann halt auch Dinge, die nicht einfach passieren, sondern die Gilding dann halt auch bringt.
Also der Goldfinger, er bleibt uns noch einige Zeit mindestens erhalten. Und ja, wer weiß, bei den Major-Turnieren auch immer wieder für so einen Run ins Viertelfinale gut. Ich habe mich auch mal hier hingestellt und gesagt, ich weiß auch nicht immer, wo das herkommt. Sicherlich auch manchmal das Spielglück bei den letzten Major-Turnieren auf seiner Seite gehabt, aber dahinter kann ich mich dann auch in der Analyse nicht immer verstecken und sagen, der steht jetzt glücklich an dieser Position. Gleiches gilt für Luke Woodhouse. Da war ich ehrlicherweise erstaunt, dass er überhaupt erst das erste Mal ein Halbfinale auf der European Tour erreicht hat. Da war er bei den Majors auch früher dran. Ich glaube, Players Championship Finals. Nee, da war es ein Viertelfinale. Ich weiß es nicht genau. Aber jetzt
Aber
dann auch auf der
European
European
Championship
Tour.
haben wir ihn doch auch gehabt im Halbfinale.
Stimmt. Da kam es her. Fatimina,
Woodhouse gegen
Ethaus.
Ethaus.
Ja. So sieht das bei Luke Woodhouse aus. Ja. Auch sicherlich ein toller Erfolg für ihn und ja, komplettiert Dirk van Duivenbode. Der macht es aktuell wie die Stabhochspringer. Jedes Wochenende verbessert er seinen European Tour-Rekord. 111,66 gegen Martin Schindler. Aber jetzt bist du, glaube ich, fast so auf Spuren von Dave Chisnell unterwegs.
Ja.
Dass eigentlich ein Dirk van Duivenbode auch so ein Turnier dann irgendwann ziehen muss. Klar, die 106 gegen Gary Anderson, da kann man auch wenig gegen ausrichten. Aber überraschend kam es ja für dich offenkundig nicht.
Nee, es ist halt irgendwie, also mir muss halt erstmal ein Spieler nachhaltig beweisen, dass sich da was ändert. Und das ist dann mal ein Titel auf einer European Tour. Das ist dann mal ein Erfolg bei einem Major-Turnier letztlich. Ich hatte tatsächlich auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass er Van Gerven so vermöbelt, weil ich immer so den Eindruck habe, dieses Duell Niederlande gegen Niederlande und gerade dann auch gegen Dirk, dass das MVG doppelt und dreifach motiviert, hat hier halt jetzt nicht geklappt. Auch hier, gerade bei Van Gerven, sind jetzt nicht mehr alle Gesetze. Also es ist jetzt auch nicht so, dass der hat das European Tour Turnier zuletzt gewonnen, mal wieder da einen Titel geholt, hat jetzt aber auch nicht dazu geführt, dass er dieses Wochenende wieder alles weggefegt hat. Aber zu Dirk ist halt einfach, ich sehe schon auch, dass Tendenzen wieder in eine bessere Richtung gehen, dass er öfter wieder dreistellig spielt und Dinge macht, wo man denkt, boah, krass, da kommt man ja nicht dran, wie willst du da vorbeikommen? Aber das bis zum Ende zu spielen und auch für den Kopf dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich den nächsten Schritt. Also für mich ist das halt noch nicht der nächste Schritt. Es ist ein Schritt zurück in die richtige Richtung nach den ganzen gesundheitlichen Problemen und so weiter. Aber der Dirk, der sich letztes Jahr bei uns in Dortmund hingestellt hat und gesagt hat, das ist für mich jetzt alles nur Vorbereitung für die WM, um dort halt richtig abzukacken, das ist halt nicht, der ist halt nicht plötzlich durch die Tür verschwunden.
Gesagt. Aber ja, das ist schon, die Tendenz ist da. Bei Dirk van Duivenbode sehe ich auch so. Viertelfinale in Graz, jetzt hier das Halbfinale. Für mich eigentlich symptomatisch dieser Moment, den du dann vielleicht auch meinst, ist gegen James Wade das Viertelfinale, wo es dann eigentlich gut läuft für ihn. Es kommt im Decider dann auch nach verpasstem High Finish von Wade zu den Matchstarts und dann gehen halt drei Darts daneben. Also so ein typischer Moment, nächsten Schritt gehen. Drei Matchstarts gehen daneben. Gut, James Wade hat dann nochmal mitgemacht und so geht es dann im Nachfassen für Van Duivenbode noch eins weiter. Aber ja, das sind auch solche Momente sicherlich, wo man aber sagen muss, ja, wenn diese 110 plus ewig kommen würden, dann wäre Van Duivenbode auch längst ein Top-10-Spieler, der die Major-Siege nur so in seinem Trophäenschrank ja, einreihen muss. Gucken wir drauf, was da so im weiteren Jahresverlauf passiert. Vielleicht um den Abend so ein bisschen vollständig zu machen, hatten eben schon Martin Lukman genannt. Sicherlich auch toller Erfolg für ihn. Im Achtelfinale sicherlich interessant. Ja, 5:1 zurückgelegen hat er gegen Raymond van Barneveld und dreht dieses Spiel irgendwie noch. Ich konnte es auch gar nicht so richtig greifen. Ganz viel hat Barney, finde ich, gar nicht falsch gemacht, aber Lukman zieht dann mit dem 12-Dart-Break doch dieses Spiel auf seine Seite. Davor sicherlich auch dann der Score zu dünn von Van Barneveld, aber auch Kämpfermentalität des Engländers.
Ja, natürlich, ja, Wahnsinn. Also, das ist schon krass. Also bei 1,5 dann eigentlich derjenige zu sein, der den Ton letztlich angibt und zurückkommt. Und ja, Barney kann das in manchem Moment, glaube ich, ein bisschen besser ausspielen mit dem Scoring. Aber ja, er stellt sich 96, er kriegt den Matchstart im Decider, er macht den nicht. Und dann kriegt er den 12-Darter um die Ohren. Also auch bei Barney sehe ich eigentlich eine Tendenz nach oben, dem, glaube ich, dann dieser Sieg Samstagabend gegen Price dann auch wieder viel gegeben hat, weil das nicht mehr ganz so oft passiert. Aber dann sind es eben diese Spieler aus der zweiten Reihe. Dann ist es eben ein Sedlacek, ein Lukman. Das sind Niederlagen, die ihm dann doch auch für seine Reputation insgesamt vielleicht zu oft passieren, wo man denkt, oh, da hätte eigentlich dieses Jahr auf der European Tour der ein oder andere größere Run, noch tiefere Run eigentlich auf dem Silbertablett irgendwie doch ein bisschen gelegen. Auch wenn wir hier jetzt nicht über die 5 vergebenen Matchstarts oder sowas reden und es nur einer war.
Ja, es ist jetzt ja, glaube ich, wie in dem einen Spiel gegen Sedlacek auch, so ein 100-Plus-Average, in den du reinläufst, dann ja, ist es halt ein enges Spiel. Ich glaube auch, dass andere Spiele im Jahr auf der European Tour da durchaus mehr Anlass zur Sorge gegeben hätten. Wenn wir vielleicht so an diesem Finaltag so ein bisschen die Spieler und ihre Tendenzen voll machen wollen, dann kommen wir nicht um Michael Smith herum, der ja früh im Turnier schon vor dem Aus steht, übersteht einige Matchstarts von Daniel Klose in diversen Legs, hat dann auch ja, sehr emotionale Reaktionen gehabt. Ja, und dann kommt dieses Spiel gegen Luke Humphries. 106er Schnitt, gewinnt dort 6 zu 5, zieht es in Decider mit einem 12-Darter bei eigenem Anwurf. Und ja, muss sich dann Luke Woodhouse beugen in einem Spiel, wo beide zumindest 98 im Schnitt spielen, wo auch ein Matchstart daneben geht. Also am Nachmittag habe ich auch geschrieben, der Knoten, der vielleicht geplatzt ist, aber dann wirst du direkt im Viertelfinale wieder gestoppt. Wo geht das hin hier von Michael Smith?
Es ist brutal schwer. Also, das erinnert mich so ein bisschen an Adrian Lewis, ehrlich gesagt, ne? Wo immer wieder das Potenzial aufblitzt, und wo auch der Anspruch ein entsprechender ist, wo man aber nicht oft genug diesen Anspruch befrieden kann. Und bei Lewis ging es peu à peu nach unten. Smith hat immer die Qualität, dann auch mal wieder einen Run bei einem großen Turnier zu haben und entsprechend wieder ein bisschen nach oben zu stoßen. Aber aktuell fehlt halt immer auch so ein bisschen was. Das kann man vielleicht mit Dirk vergleichen, die Konstanz, das alles dann hundertprozentig in Ergebnisse umzumünzen. Klar, es gab dann irgendwie am Samstag auch, na, mit der Familie irgendwie, dass es dem Hund schlecht ging. Aber du merkst halt dann schon, dass er nicht so gesettelt ist. Hund hin oder her.
Ja, die Hundegeschichte fand ich dann auch noch das Spannendste mit, weil das hat dann ja die Erklärung geliefert, Michael Smith, der nach dem geworfenen Matchstart gegen Klose noch einen in der Hand hat und ja, den dann gefrustet Richtung Board schleudert, dabei den Zahlenring ja einfach abschießt und aus dem Board explodiert. Also musste dann erstmal fein säuberlich die Zahlen wieder ans Board dranbringen. Skurrile Szene auch irgendwie von Michael Smith, aber die auch zeigt, was da aktuell los ist, was da für eine Unzufriedenheit mit auch den vielen Sachen, was Verletzungen betrifft, was das, ich kann jetzt aktuell vielleicht auch gar nicht sauber werfen, aber auch die Ansprüche, der muss jetzt ja auch gucken, wie er den Anschluss an die Top 16 hält und auf der Pro Tour erstmal sein Stückwerk tun. Das ist vielleicht auch ein guter Übergang, um, bevor wir zu den Deutschen gehen, einmal einen Blick zu werfen auf das Major Race. Denn Ricardo Pietrezco, der an diesem Wochenende nicht dabei war, der hat für das World Matchplay aktuell noch so diese vakante Position inne. Platz 16 der Pro Tour Qualifier mit 59.000. Und da hat sich Michael Smith jetzt schon in Position gebracht und vielleicht dann umso bitterer, dass dieses Spiel gegen Woodhouse im Decider verloren geht, weil er hat jetzt 3.000 Pfund Rückstand, es sind noch 2 Monate hin, bis dann der Cut-off final ist, also alles noch entspannt. Aber auch Martin Lukman hat was dafür getan, ist jetzt noch knapp 5.000 dahinter. Außenseiterchance vielleicht, Nils Sonneveld, der auch mit einem Achtelfinale zumindest hier etwas Boden gut macht. Also da kommt jetzt schon noch ein bisschen Dynamik rein, da ist eine ziemliche Lücke eigentlich gewesen hinter Platz 16, aber Die wird jetzt so langsam gefüllt. Cut-off ist dann nach dem 9. European Tour Event. Also drei European Tour Events, dazu noch Players Championships. Die sind dann noch in den nächsten 2 Monaten. Und ja, bittere Nachricht dann auch für Ricardo vielleicht, dass er für die European Tour Event 7 und 8 jetzt aktuell knapp draußen ist. Also er muss nächste Woche in die Quali, während ein Michael Smith zum Beispiel in Runde 1 gesetzt ist. Also ja, spannende Dynamik insgesamt in diesem Rennen, und wird man mal gucken, ob sich Ricardo diesen Platz bis in den Sommer behaupten kann. Sind wir dann aber schon mittendrin bei den Deutschen. Wir haben wieder einen Deutschen am Finaltag gehabt, beziehungsweise ja, den einzigen Deutschen, der es nämlich bei 6 aus 6 Turnieren wieder geschafft hat, Martin Schindler. Ja, der auch in diesem Wochenende, glaube ich, nicht sein allerhöchstes Regal gespielt hat, so insgesamt, aber finde ich, in Momenten da war, die schon Stil eines Champions irgendwie hatten. Klar, gegen Van Duivenbode ist er chancenlos, aber auch die Siege davor gegen Callum Ritz und gegen Josh Rock insbesondere, wo er lange hinten lag und das Ding noch 6-4 zieht, ist für mich auch ein ganz anderes Spiel, als es der 93er Average vermuten lassen würde, oder?
Ja, natürlich. Also das Mindset, ne, gegen Callum Ritz könnte man ja auch über viele, viele Dinge nachdenken, über eine WM, die nicht so gelaufen ist. Aber das ist alles nicht da. Er ist voll fokussiert und schlägt ihn mit 6 zu 3, starker Zwischenspurt, wo er halt dann 14 und 11 Darts spielt, als es 3-3 steht. Und er dann derjenige ist, der das Spiel in seine Richtung zieht. Und gegen Rock läuft jetzt mit Sicherheit nicht alles perfekt. 2 zu 4 hinten gewesen, aber plötzlich kommen dann drei Legs nacheinander, 10 Darter, 13 Darter mit dabei gewesen, wo halt Rock auch erstmal nur die Rücklichter sieht. Und gut, er nutzt eine Chance zum 5-5 dann halt nicht, aber der Druck ist dann bei Rocky und Schindler macht es dann halt zu. Also das sind halt einfach schon Spiele gewesen, in denen er, ja, also in dem Moment dann ein Zehn-Darter spielen, Halleluja.
Ja, vorhin genau dieses Break, 10 Darts, in dem Moment, wo du es ja brauchst. Also, da kommt ja
Ja.
keiner und schenkt dir dieses Leck her, sondern du stehst da bei 3 zu 4 und du weißt, ich habe jetzt ja auch nicht mehr so viele Chancen, nämlich eigentlich nur noch 2, um hier einen Break zu schaffen. Und genau in dem Moment bist du so perfekt. Also, ja, einfach stark und war dann auch ein weiterer Mosaikstein in einer beeindruckenden Serie von jetzt 8 Spielen, die Martin Schindler auch in der zweiten Runde auf der European Tour ungeschlagen ist. Also, wenn der über die erste Runde hinauskommt, dann nimmt der auch die Gesetzten allesamt raus. 8-mal letzte 32 in Serie. Klar, war er auch ein, zwei Mal selbst gesetzt, aber das ist für mich schon, also, auch eine brutale Statistik. Moment des Spiels noch für mich gegen Callum Ritz, irgendwie ist der große Finger von Yu Wei gewesen. Ein lustiger Moment irgendwie.
Ah
Der,
ja.
ja, ich weiß nicht, so ein bisschen Harry Potter-Vibes hatte. Das fand ich, wie er so den Finger so, als wäre es ein verlängerter Zauberstab. Aber er hat auf jeden Fall mal was getan. Also, ich glaube auch, dass Martin da kurz irritiert war, denn Yu Wei hat wirklich das Spiel ja förmlich unterbrochen, um links zu zeigen, da pfeift einer. Security läuft jetzt genau dahin. Aber ja, vielleicht auch der Moment, um das hier mal unterzubringen, gab es natürlich auch am Wochenende wieder. Auch gegen Andrew Gilding beim Walk-on-Five-Konzert, was ein bisschen irritierend war. Bei Gervin Price sicher auch ein entscheidender Moment gegen Raymond van Barneveld. Aber gut, das müssen wir dann heute nicht in aller Breite austreten. Vielleicht nur einmal nennen, dass es zum Glück auch dort so gewesen sein soll, dass wieder Leute der Halle verwiesen wurden, weil sie eben die Finger nicht aus dem Mund lassen konnten und sicher nicht einfach nur so ein Ständchen vor sich hingepfiffen haben. Aber so ist das. Jetzt hatten wir das Spiel genannt, Gilding Clemens. Da fällt es mir auch schwer, irgendwie, ja, auf der einen Seite dieses
Ja,
Pech von Gabriel in Worte zu fassen. Zur Wahrheit gehört auch irgendwie den
aber
Anfang wieder verpennt, dann wieder stark gekämpft.
genau
Das ist so ein
das.
Spiel, was wir jedes Mal sehen irgendwie, und am Ende geht es 5 zu 6 aus.
Ja, der vergebene Matchstart ist für mich nicht das Problem. Die ersten drei Legs, in denen er halt einfach nicht stattfindet, ne? Das ist es dann. Aber wir hatten ja auch andere interessante, schöne Geschichten, ne? Also wo man dann ja schon auch über Leon Weber sprechen kann, ne? Der Ryan Joyce mit 6 zu 3 schlägt, eigentlich ja ein Spieler, der gerade richtig auf der Spur ist letztlich, aber Leon kommt auf seinem European Tour Debüt richtig gut in Fahrt, ausgeglichene Anfangsphase und dann 112 und 156 richtig stark auf die Doppel letztlich unterwegs gewesen. Und auch Peter Wright verlangt er sehr viel ab. Checkt unter anderem 130, bleibt immer dran. Da muss dann Snakebite schon einen Break in 12 Darts spielen. Und es war ein sehr, sehr guter Auftritt von Peter Wright. Ausgerechnet gegen Leon dann über 105 gespielt. Aber da kann man einfach hoffen, dass der das aufsaugt, diese Bühnenerfahrung, und dass bei ihm nochmal ein bisschen was freisetzt. Und was für mich auch natürlich unter den Umständen echt bemerkenswert war, dann die Geschichte von Daniel Klose, die vielleicht nicht unbedingt das Happy End gefunden hat, weil er die beiden Matchstarts halt dann im Spiel gegen Michael Smith nicht nutzt, 5-2-Führung nicht über die Ziellinie bringt. Aber du machst dich am Freitag für dein Spiel bereit und dann kommt halt ein Feueralarm und dann wird das um 2,5 Stunden nach hinten verschoben und dann bist du da, spielst 95, was ja schon auf jeden Fall etwas ist, wo wir uns in der Vergangenheit öfter gewünscht hätten, dass er das so konstant macht und gewinnt da gegen Germaine Wattimena 6-3. Ja, profitiert auch davon, dass der Gegner 10 Doppel ab dem 7. Leg nacheinander dann verpasst, checkt aber zum Schluss auch nochmal 104. Also wirklich tolle Geschichte für Daniel Klose, der dann auch stark auf die Doppel gegen Smith ist, aber ja. Zwei Matchstarts nicht genutzt und im Decider, das kann man dann vielleicht auch nochmal sagen, bei 78 Rest darf man schon auch die einfachen Zahlen erwischen, um sich zumindest den einen und damit den dritten Matchstart zu holen. Prinzipiell verbuche ich das aber schon auch als Erfolg unter den genannten Umständen für Daniel Klose dieses Wochenende.
Ja, ich auch absolut. Also bitter dann natürlich auch, dass Smith diese 74 ja in alter Weltmeistermanier in zwei Darts wegcheckt. Das gehört dann halt dazu, dass in so einem Decider sich bei so einem Finish das entscheidet, aber auch ja vorher wirklich stark immer eigenen Anwurf mit 14, 15 Darts gehalten. Da hat man schon gesehen, dass da ein ehemaliger Tourcard-Holder auf der Bühne steht. Und deswegen würde ich das auch gerade bei Leon Weber nochmal nennen. Wirklich Debüt und Wright muss 105 spielen, um 6 zu 4 zu gewinnen. Das aber finde ich wirklich maßlos beeindruckend. Es ist auch, ja, es gibt diese Vorschusslorbeeren auch für Leon Weber, weil er eben erst seit so kurzem dabei ist und trotzdem diese Entwicklungsschritte macht, das viel zitierte, schnell mit Mentaltraining auch begonnen hat. Also wirklich richtige Schritte als junger Kerl im Profi-Dartsport geht und dann siehst du eben auch, dass so ein Spieler bei seinem Bühnendebüt ganz anders rüberkommt. Ich meine, gut, Super League, also ganz Bühnendebüt jetzt nicht, aber jetzt European Tour ist dann nochmal ein anderer Schnack. Aber
Klar.
das merkt man dann schon, wie da auch eine Vorbereitung da ist, wie da auch jemand auf der Tour angekommen ist, obwohl es ja die ersten Wochen, es lief schrecklich, also was da an Erstrundenniederlagen reingeflattert ist, aber ja, scheinbar genügend Resilienz vorhanden, um das alles zu verpacken. Wie kann man nur den Hut ziehen? Dann machen wir den deutschen Freitag dann noch so ein bisschen komplett. Michi Unterbuchner war leider ohne Chance gegen Cameron Menzies. Auch Marcel Erber kriegt kein Leck von Joe Cullen ab. Und das galt dann auch für Paul Krone gegen Ross Smith, der ja 109 im Schnitt spielt, Krone, glaube ich, persönliche Bestleistung von 96 Punkten aufstellt und kriegt kein Leck. Also ja, muss man dann auch wenig analysieren. Das war einfach eine Bombenleistung von Ross Smith. Gab, glaube ich, im Forum die Debatte, Krone ja auch ein Bühnenspieler irgendwie, wo manche sich fragen, ist das authentisch? Also sich bei einer 180 so umdrehen. Ja, ich weiß, dass du das jetzt nicht so beobachten kannst in der gleichen Form. Also ich weiß auch, warum die Leute damit fremdeln und überlege auch, ist das jetzt authentisch, was er da tut? Ich, also finde es jetzt aber nicht schlimm, es beeinflusst dein Spiel ja schon mal ganz offensichtlich nicht negativ. Aber ja, zumindest das hier nochmal so untergebracht und dann können wir auch, glaube ich, den Deckel mit Max Hopp zumachen. Ja, der 4 zu 6 gegen Mike de Decker verliert, würde man jetzt so vom Nominellen sagen, ja, okay, aber wenn man weiß, dass der Maximizer 3-0 führte, auch irgendwie ein bitteres Ergebnis, weil dann wirklich nach diesem 3 zu 0 auch nichts zusammenlief, ne?
Ja, 17 und 20 Darts, sage ich da nur. Mit diesen Zahlen holte Decker die letzten beiden Legs in diesem Spiel, hat dann auch zwei tolle Finishes, 116 mit dabei gehabt. Und 121, ja, das war schon auch wichtig, aber ich habe mir nur aufgeschrieben, 17 und 20 Darts zum Abschluss, die kann man schon auch angreifen. Also bei Max war dann schon auch einiges weg nach dieser 3-0-Führung. Da haben dann die Momente, die der Belgier gesetzt hat, ein bisschen zu viel zerstört, in Anführungsstrichen.
So ist es leider, Lücken im Score. Eigentlich so ein bisschen, ja, noch nicht kaputt gemacht, was jetzt die letzten Wochen aufgebaut wurde, weil da zeigt es ja auch leistungstechnisch zumindest nach oben. Aber so ist das dann manchmal. Überhaupt so ein Gesamtblick noch vom Wochenende oder von diesem Freitag, war ein ganz komisches Turnier, finde ich, auch auf die Doppel. Nicht nur, weil Gary Anderson, da mitgespielt hat, sondern am Freitagnachmittag war die gesamte Doppelquote 28% und auch die Verlierer am Freitag sind alle nicht insgesamt über 20% hinausgekommen. Das fand ich dann noch so ein bisschen aus der skurrilen Kiste, was die European Tour betrifft. Also ja, die Doppel waren irgendwie vernagelt, für einige Deutsche waren Erfolge dabei und ich glaube, so können wir, glaube ich, auch insgesamt das Wochenende in Sindelfingen als ganz ordentlich verbuchen. Springen wir dann von diesem Wochenende ein paar Tage früher nach Birmingham, denn dort war dann der 13. Spieltag der Premier League of Darts, wo es jetzt ja so langsam aber sicher in Richtung Zielgerade geht. Die Playoffs sind noch vakant, es sind noch ein paar Plätze zu vergeben und ja, dort, wo noch Plätze zu vergeben sind, freut sich der aktuelle Tabellenführer, dass er nochmal einen Tagessieg einheimsen kann. Luke Littler setzt sich an diesem Abend durch, an dem er zweimal durch den Decider muss gegen Stephen Bunting und Nathan Aspinall und am Ende auch Michael van Gerven mit 6:4 schlagen kann. Littler, der irgendwie nicht oberstes Regal spielen muss, aber halt gut genug ist, um diesen Abend zu gewinnen.
Ja, also einmal dreistellig gespielt. Ich meine, bei anderen Spielern würden wir das wahrscheinlich ein bisschen anders moderieren, aber klar, bei ihm weiß man schon, dass da noch ein paar andere Geschütze möglich wären. Klar, gegen Bunting 2-4 Rückstand gedreht, unter anderem 11 und 12 Darts dafür gespielt. Gegen Aspinall ist er 4-5 hinten. Dann verpasst halt der Gegner 132, um das Match zu gewinnen. Und Littler ist da 15 Darts im Decider, wo dann Aspinall aber auch 15 Darts hat, um sich eine Möglichkeit zu erarbeiten, aber kein Dart auf dem Doppel, keinen weiteren Matchstart bekommt. Das heißt, er war in diesen Momenten gerade gegen Aspinall, glaube ich, schon angreifbar. Und im Duell mit Van Gerven ist er 1-3 hinten, auch nachdem er Doppel verpasst hat. Und dann geht es aber andersrum. Dann bestraft er verpasste Chancen von MVG. Und nach einem 12-Darter ist er erstmals vorne. Dann kommt Van Gerven nochmal auf, aber macht halt zwei Möglichkeiten zum 5-5 nicht. Und Littler sagt brav Dankeschön. Also haben wir, glaube ich, schon lange so nicht mehr gehabt, dass Littler 32 von 33 möglichen Legs dann spielen muss und wirklich sehr, sehr hart arbeiten muss. Und so wie man in den vergangenen Wochen dann auch so das Gefühl hatte, gerade bei Humphreys ist einem das ja häufiger mal begegnet, dass da eigentlich mehr drin war, der dann auch mehrere Finals verloren hat, hat man dieses Mal eigentlich das Gefühl, dass für Littlers Gegner mehr zu holen war.
Ja,
Je länger ich mir das jetzt
logischerweise.
anschaue.
Ja, aber wenn ich jetzt über die Zahlen auch nochmal so drüber blicke, muss man trotzdem ja festhalten, also der Abstand der verdiente Sieger dieses Abends und soll jetzt auch nicht wirkliche Negativität hier
Nein.
reinbringen, denn Littler ja thront an der Tabellenspitze, das muss man einfach sagen, mit mittlerweile 9 Punkten Vorsprung und das dann auch völlig verdient, liegt daran, weil der von dir eben angesprochene Luke Humphreys ja zwar die beste Leistung rein nominell mit 107 Punkten im Schnitt zeigt, aber gegen Gervin Price unterliegt mit 5:6, ist ein Spiel, was ich mir deshalb rauspicke, weil es wahrscheinlich so das Spiel des Abends war. Price, der im Spiel danach gegen Van Gerven auf einen 80er Schnitt zurückfällt, auch ein total skurriles Spiel irgendwie, aber letztlich dieses Spiel gegen Humphreys, ja, weiß nicht, ob ich da jetzt zu viel reinlese, aber auch so ein Spiel, in dem Price 82 checkt, 91, 102, also nach dem 5:3 Rückstand mit drei großen Finishes kommt und damit schon auch unterfüttert, ja, was er so an Tönen die letzten Wochen gespuckt hat.
Jeden Fall. Also man sieht diese Spiele jetzt immer wieder. Ist aber jetzt auch nicht das erste Mal, dass man dann, dass wir auch über Ausreißer nach unten von Price reden. Das ist halt jetzt diesmal nicht das Viertelfinale gewesen, sondern das Halbfinale. Die Peaks nach oben, das ist definitiv feststellbar, auf jeden Fall. Und da denkt man sich halt auch, ja, er hat ja auch dieses Jahr schon ergebnistechnisch mehr draus gemacht, Titel gewonnen. Also vielleicht wird es das Jahr von Price, Fragezeichen. Aber dann gibt es immer wieder auch Momente, wo man denkt, okay, was macht er denn da jetzt? Und dass das auch nicht so ganz verstehen kann. Aber wenn ich mich dann umgucke und sehe, wie ein Van Gerwen ins Finale gekommen ist, das kann ich nicht so richtig beantworten. Also er war jetzt eigentlich gar nicht so gut unterwegs, profitiert aber halt von vielen Patzern letztlich der Konkurrenz. Also Cross hat eine Chance zum 5-5 oder spielt halt bei 3-3 einen schwachen Anwurf, wo dann Van Gerwen das Break schafft. Also ich bin, und du hast über Price aber gerade schon gesprochen, ne? Der auf 80 runtergeht, der unter anderem 6 Starts verpasst, um auf 4-5 zu verkürzen. Also das ist schon manchmal interessant, was auch so ein Premier League-Abend für Geschichten schreibt, obwohl da ja 8 wirklich der Besten auf jeden Fall dabei sind.
Für mich ist jetzt die spannende Tendenz halt, dass Gervin Price einer der wenigen Spieler ist, der die beiden Lukes irgendwie aktuell in der Tasche hat. Also die Bilanz gegen Littler ist bekannt, jetzt auch zweimal in Serie gegen Luke Humphries gewonnen. Also zumindest etwas, was auch für die Playoffs hoffen lässt, dass er zumindest ein Spieler ist, der diese beiden ja, vermeintlich Übermächtigen in der Premier League dann auch bespielen kann. Ist jetzt halt dann mit diesem Halbfinale nur zumindest auf Platz 3 gefestigt. Van Gerwen und Aspinall auf 4 und 5 folgen im Gleichschritt. Und ja, Rob Cross hat vielleicht gegen Van Gerwen auch so ein bisschen die Playoff-Chancen verspielt. Gleiches gilt für Chris Doby, der ja vielleicht auch eine seiner schlechtesten Saisonleistungen, Schnitt von 87 Punkten gegen Nathan Aspinall, ja, verabschiedet sich damit wohl mutmaßlich auch final aus dem Playoff-Rennen. Also, das wird jetzt ein Dreikampf um zwei Plätze, so wie es aussieht, Price, Van Gerwen und Espinel, da locke ich dir vielleicht am Ende dieser Folge noch eine Tendenz ab, für welchen dieser dreien es denn bei dir so die Tendenz gibt. Aber ich weiß nicht, ob du sonst noch von diesem Abend in Birmingham etwas zu
Och.
überliefern hast.
Nö, es rauscht so an mir vorbei. Es ist halt Premier League. Ich
Es ist
bin
auch Spieltag 13 schon, ne? Also wir sind so langsam eingeschlafen vom Modus wieder.
natürlich gespannt, wer dann in der Crunch-Time da ist, ne? Was Price dann macht, wenn es drauf ankommt, wenn er dann in einem Halbfinale auf Humphries oder Littler trifft. Also das, ne, das finde ich schon sehr, sehr interessant, definitiv, wer es dann an diesem alles entscheidenden Abend hinkriegt letztlich.
Wir
Und der
werden
kommt ja
sehen.
jetzt
Ja.
näher, das muss man.
Ja. Es ist nicht mehr lange. Zwei reguläre Spieltage noch, dann der ominöse Spieltag mit 1 gegen 8, 2 gegen 7, 3 gegen 6, 4 gegen 5, wo es dann ja das direkte Duell mutmaßlich um einen Playoff-Platz geben wird, wer auch immer das dann bestreiten wird. Aber ja, gucken wir uns natürlich hier im Podcast auch dann wieder gerne an. Wechseln wir, glaube ich, aber jetzt mit dieser Premier League Night in Birmingham an die andere Ende der, ja, ans andere Ende der Nahrungskette, hätte ich fast gesagt, in Sachen PDC zumindest, was dann die Challenge Tour betrifft, muss man sagen, ist jetzt für uns hier vielleicht auch nicht so der ganz große Wurf, den es da zu besprechen gibt, weil ja aus deutscher Sicht auch die Beteiligung durchaus übersichtlich war. Ja, die Terminkonflikte für Klose und Unterbuchner mit dem European Tour-Auftritt. Dann hatten wir noch den letzten Bundesligaspieltag, wo ja auch der ein oder andere, der vielleicht nicht jeden Spieltag spielt, aber auch nochmal seinem Team helfen will. Ich glaube, am letzten Tag, am Sonntag, waren dann nur drei Deutsche überhaupt im Feld dabei und somit auch die Topspieler Horvath, Klose, Unterbuchner, vielleicht auch einen
Du hast die
deutschen
Kreuzfahrt
Klingenhöfer.
vergessen.
Die Kreuzfahrt, ja, ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich wusste, dass du das sagen würdest. Tut mir leid.
Ich werde das
Ich habe
sagen.
darauf gewartet. Bitte erkläre das, was denn,
Es
damit die
gibt
Leute auch wissen, was du
irgendwie,
meinst.
ja, mittlerweile, also falls jemand irgendwie noch Geschäftsmann werden möchte oder Geschäftsfrau mit dem Dartsport, also es scheint da unerschöpfbare Ideen zu geben. Also ganz einerseits ganz wertfrei. Es gibt halt irgendwie jetzt, glaube ich, mindestens einmal im Jahr eine Kreuzfahrt, die du machen kannst, wo dann halt auch Dartspieler, bekannte Dartspieler mit an Bord sind, wo man dann Turniere mitspielen kann, wo es dann irgendwie auch, glaube ich, Coaching-Sessions gibt und so. Und ich glaube, das war schon, Max Hopp war da schon dabei, Florian Hempel, Taylor ist da auch schon mal mitgefahren, ziemlich sicher. Ich weiß nicht, wer alles dieses Mal dabei war. Ich weiß nur, dass Dragutin Horvat auch mitgefahren ist und das entsprechend geteilt hat und halt, ja, Rotterdam und wo er überall durchgeschippert ist. Und das ist halt dann eine Woche für diejenigen, die da Bock drauf haben, die sich das leisten können, halt auch nochmal eine andere Art von Exhibition, weil tatsächlich entkommen können sie dir ja nicht, die Stars. So kann man da.
Ich würde vor allen Dingen diese Kreuzfahrten unter dem Begriff Dart aus aller Welt bewerben. Also einfacher geht's ja gar nicht. Aber ja, ich hatte auch ein Bild
Kreuzfahrt ins
gesehen.
Glück.
Devin Peters und Glenn Durrant waren, glaube ich, auch in diesem Fall mit am Start. Also ja, das ist dann eine andere Möglichkeit des Dartspiels noch. Deswegen blicken wir auf die Challenge Tour. Was haben wir da so alles gesehen? Wir haben Mervyn King, der sich im
Oh
ersten
ja.
Turnier durchsetzt. 101er Schnitt im Finale und man muss auch sagen, darf nicht vergessen, der ist auch im zarten Alter von 59 Jahren da jetzt immer noch unterwegs und versucht den Weg zurück vielleicht auch auf die große Tour nochmal. Das wäre auch ja wirklich in dem Alter dann nochmal ein Riesending, wenn Mervyn King das wirklich über die Challenge Tour nochmal schaffen würde. Jetzt auch mal im Vergleich zu einem Simon Whitlock, John Henderson, die da auch mal Turniere auslassen, geht er das nochmal vollständig an. Müssen hier, denke ich, sicherlich Arno Merck hervorheben, der im Achtelfinale steht. Das hört sich jetzt nicht nach so viel an. Wenn man dann aber durch die Spiele so durchblickt, dann gewinnt er gegen Jamie Hughes, gegen Bo Greaves, gegen Jamai van den Herrick. Ich nehme es schon mal vorweg, der spielt im nächsten Turnier einen neuen Darter und gewinnt das Turnier. Also auch einer der Spieler, die wahrscheinlich am, ja, mir fällt gerade nur der englische Begriff Most Improved ein. Also der mittlerweile auch von einem Anfang 80er Schnitt solide 90 über so ein ganzes Jahr spielt. Spielt dabei einmal 100 plus, also eine persönliche Bestleistung. Also Arno Merck, wo kam das her? Ja, tolle Leistung von ihm in jedem Fall. Was haben wir noch so gehabt? Wieder den Sieg von Jamai van den Herik. Bei den Holländern dann noch Danny van Treib am Samstag erfolgreich zweimal im Finale Graham Hall gewesen, der auch zwischendurch einen 117er Schnitt übrigens spielt. Der Einzige, der den Titel von Van Treib verhindern hätte können, war Oliver Müller, auch Achtelfinale gestanden. Der hatte sogar Matchstarts. Also das waren die Erfolge. Und ja, vielleicht herauszuheben dann wieder mal der Schweizer Stefan Belmont. Der hatte schon mit einem Viertelfinale im 13. Turnier aufhorchen lassen. Und am Samstagabend war es dann soweit, dann hatte er seinen vierten Challenge-Tour-Titel in der Tasche, auch illustre Namen, Andy Hamilton, Jimmy van Strie im Finale, dann Keegan Brown, interessanterweise. Und ja, ich finde schon auch die Geschichte, der hat am Anfang des Jahres schnell ein Halbfinale auf einer Players Championship erreicht und glaube, dann war es auch eine Zeit lang ein bisschen schwieriger, auch jetzt zuletzt einige
Ja.
Auftaktpleiten. Und genau dann in diesem Moment jetzt zu kommen und ja, blicken gleich auf die Rangliste, etwas zu tun. Auch starkes Zeichen von Stefan Belmont.
Ja, definitiv. Zeichen zum genau richtigen Moment, vielleicht auch mit dem Kopf, der ja beim Dartsport, wir kennen das ja alle, bla bla bla, eine wichtige Rolle spielt. Jetzt vielleicht auch ein Turnier, bei dem nicht alles perfekt gelaufen ist, aber wo er eben Wege findet, die Spiele dann trotzdem zu gewinnen. Und dann auch im Endspiel gegen Keegan Brown, beide durchaus ja mit Problemen auch auf die Doppel, aber ja, ein Spiel, wenn er das verliert, wo man dann halt sagt am Ende, oh, das tut dann vielleicht weh, aber er schafft es dann, das für sich zu verbuchen. Ein Break zum 4:2, vergibt Matchstarts, lässt sich da dann aber nicht davon aus der Ruhe bringen und macht es dann halt ein Leck später. Also, obwohl das jetzt nicht nur Glanz und Gloria war, schafft er es hier cool zu bleiben und sich da durchzuarbeiten und einen Titel zu holen, der für das Race in Richtung WM-Quali und vielleicht auch Tourkarte eine ganz wichtige Rolle spielen kann.
Ja, vor allem noch sind wir im alten Preisgeldsystem, in dem halt ein Turniersieg mit 2.500 Pfund im Vergleich zum Finale 1.000 Pfund nochmal eine sowas von erhebliche Bedeutung hat. Und damit ist dann Stefan Belmont auch auf Platz 2 der Rangliste hochgeschossen wieder. Da hatten jetzt auch sich einige dazwischen gesetzt gehabt. Und dann haben Ted Evans, Mervyn King eben mit seinem Titel und Beau Greaves auf Platz 5, die will dann noch mitreden. Vorne weg Darius Labanauskas. Und der Grund, dass nicht Mervyn King sogar jetzt auf Platz 2 dieser Rangliste steht, ist, weil er eben im Finale des letzten Turniers dann unterliegt gegen Jack Tweddle, auch ein Name, der vor diesem Jahr nicht wirklich in Erscheinung getreten war, vor 10 Jahren schon mal Challenge Tour gespielt hat und jetzt scheinbar auch nochmal die Lust auf Dart verspürt. Der steigt direkt auf Platz 6 in der Rangliste. Aber ja, das ist spannend. Stefan Belmont auf Platz 2, das wäre aktuell eine Tourkarte, das wäre aktuell ein WM-Platz, aber es ist noch nicht aller Tage Abend, es ist erst das dritte von 5 Wochenenden und ja, so muss man gucken. Ich glaube schon, dass die 5 eben genannten Labanauskas, Belmont, Evans, King, Greaves, das könnten dann schon die Namen für die Tourkarten sein, weil da muss ja dahinter schon noch jemand 2, 3 Turniere gewinnen, was immer möglich ist, aber das soweit zur Challenge Tour. Ja, dann vielleicht höhere deutsche Beteiligung, wenn wir in die Kategorie Dart aus aller Welt wechseln. Gab es dann sogar bei den Denmark Open und Masters der WDF. Bringen wir auch deswegen hier groß rein, weil da ja wirklich einige Erfolge hatten. Jannis Bremermann und Daniel Bauerdick bei dem Halbfinale bei den Denmark Open. Und bei Bremermann sogar sagen muss, gegen James Beaton war definitiv auch was drin, um ins Finale einzuziehen. Der gewinnt das Ding dann letztendlich. Auch im Achtelfinale war ein absolutes Topspiel gegen Liam Mendel-Lawrence dabei, 100 plus gespielt. Und auch Daniel Bauerdick hat etwas Pech, dass er von François Schwein das ein oder andere High-Finish da um die Ohren gehauen bekommt. Das war die Denmark Open. Lena Zollikofer im Viertelfinale der Damen, Irina Armstrong, Ina Rademacher im Achtelfinale sind da auf jeden Fall noch zu nennen. Und beim Denmark Masters gab es dann volle niederländische Dröhnung. Corné Groeneveld bei den Herren, Aletta war ja bei den Damen und Kenji Steinbach bei den Junioren, also alles in niederländischer Hand. Auch da Liam Mendel-Lawrence wieder zu nennen mit einem Viertelfinale und Irina Armstrong sogar im Halbfinale gewesen. Also großes, großes Wochenende in Dänemark. Meine bedeutet auch für James Beaton zum Beispiel, dass er für die WDF-WM dann auch qualifiziert ist. Eines der großen, wichtigen Turniere da in Dänemark. Wenn wir dann springen wieder in die PDC-Welten, dann haben wir die Asian Tour. Und ja, da war eine Menge los an diesem Wochenende. Muss das kurz einordnen. Die Turniere 9 bis 12 für die Rangliste Asian Tour, wo wir auch noch nicht wissen, gibt es 4 Plätze für die WM oder vielleicht mehr oder weniger. Man weiß es alles nicht. Und direkt danach wurden die World Cup Qualifier gespielt. Und ja, kann das jetzt mal so zusammenfassend bringen, also damit man das überhaupt versteht. Bahrain und Indien spielen einen separaten World Cup Qualifier. Auch für China sind die Finalisten dieser Chinese Premier League qualifiziert. Und dann geht's für Hongkong, Japan und die Philippinen auch sicher zum World Cup. Und dann gibt es noch diesen ominösen Qualifier, wo dann geschaut wurde tatsächlich nach 12 Events der Asian Tour, wer sind denn die Top 2 aus jedem Land? Die formierten dann schon mal die Pärchen und die haben dann auch wirklich in einem Qualiturnier nochmal 3 Plätze ausgespielt. Also ähnlich wie man es auch in Lateinamerika macht, müssen dann schon sich die Doppel gegeneinander beweisen. Und ja, da haben wir aus Taiwan, jetzt geht's richtig los, Popo Tenglie und An Cheng Lu aus Malaysia, Tengku Sha, kennen wir von der WM vor einigen Jahren,
Oh ja.
mit Yen Ming Tan. Und aus Singapur, ja, jetzt kommt Fuai Wai Tan, auch ein neuer Name, aber es ist trotzdem der legendäre Paul Lim, der zurückkehrt. Ein Singapur-Do ohne den zweiten Lim, ohne Harris Lim, nicht verwandt oder verschwägert. Ich weiß nicht, was macht das mit dir, nicht dieses Do zu sehen?
Oh, für mich ist es eher cool, dass Paul Lim noch mal dabei ist. Also das steht für mich im Vordergrund, diese unendliche Geschichte letztlich.
Man muss sagen, die unendliche Geschichte, die wird dann auch bei der WM wahrscheinlich weitergehen, denn auch auf der Asian Tour selbst hat er sich vor diesem Qualifier noch einen Turniersieg ja, holen können und ist dann auch auf Platz 1 der Rangliste. Also das sieht für Paul Lim schon wieder sehr, sehr schön aus. Die Japaner Keita Ono und Ryusei Hasemoto sind mit Turniersiegen nach vorne gerückt und Lawrence Illegan, der hat noch den letzten Spot, wenn es denn bei 4 Plätzen bleibt, das wissen wir ja alles noch nicht. Aber ja, Paul Lim bei der WM, was wäre das? Also, es sieht sehr gut aus, mal wieder. Und wo wir beim World Cup sind, auch bei der PDC Nordic and Baltic, das ist dann nächste Woche so ein bisschen der Fall. Da werden dann auch noch die restlichen Partner gesucht, zum Beispiel für die Tourcard-Holder wie Jan Madas Rasma, Cord Dekker oder auch einen Davis Labanauskas, der in der Rangliste steht. Benjamin Reuß aus Dänemark, da wird dann geguckt, wer ist in der Nordic and Baltic denn auch gut, dass er das Land dann beim World Cup of Darts vertreten kann. Ja, ich glaube, dann haben wir die Kategorie Darts aus aller Welt auch so langsam zu. Wir wollten nicht über das Cleveland Extravaganza sprechen, auch wenn das Turnier sehr cool klingt, weil wir auch so extravagant sind. Damensiegerin übrigens Tracy Feiertag, toller Name, hat glaube ich aber nichts, nur der Name hat deutsche Wurzeln wahrscheinlich.
Ja, ich glaube auch, ja.
Und wo wir so ganz international sind, in der Modus Super Series, da hat Lisa Ashton die Damenwoche gewonnen, bevor es jetzt dann in die International Pairs geht. Vielleicht deswegen interessant, weil für Deutschland Marcel Althaus und David Schlichting am Start sind. Also das Berliner Bundesliga-Duo dann auch in der Modus Super Series. Und ja, Peter Wachuri aus Kenia ist am Start, auch heute schon gesehen. Die Niederländer spielen da irgendwie einen 10-Darter im Pairs mit Jimmy van Schie und Danny van Treib. Also Mervyn King und Steve West für England, das ist dann schon einige illustre Namen, weswegen ich dieses Mal sage, das ist auch irgendwie vielleicht eine Woche, die ich mir dann mal ein bisschen genauer zu Gemüte führen werde. Du bist ja gewohnt kritisch mit dieser Turnierserie im
Ja,
Allgemeinen.
aber ich finde es eine schöne Idee, definitiv. Ja, also
Auch gute Einstimmung auf den
sie
World
denken
Cup.
sich, ja, sie denken sich immer wieder was Schönes aus und so und also ich weiß halt aber auch einfach nicht, wo ich die Zeit hernehme dafür auch. Also das wäre jetzt so diese Woche meine Geschichte.
Ja, heute Nachmittag auch diesen 10-Data auf X serviert bekommen und dann ging es dann auch irgendwie weiter. So ist das manchmal. Das ist dann nächste Woche los. Ja, so ein bisschen die Proto, die pausiert zumindest bis Montag dann. Players Championships und auch European Tour Qualifier stehen an. Die Development Tour ist aber zurück in Hildesheim an diesem Wochenende. Und das ist dann so der Block, den wir dann nächste Woche so Mittwoch rum, denke ich mal, besprechen werden können. Ausblick auf den letzten Spieltag der Premier League noch so gerade reingeschoben. In Leeds spielen Rob Cross gegen Gervin Price, Aspinall gegen Littler, Van Gerven gegen Humphreys und Bunting gegen Doby. Ja, für Bunting und Doby vielleicht wirklich allerletzte Abfahrt, wer jetzt vielleicht nochmal irgendwie mit einem Tagessieg irgendwo hinklopft, beziehungsweise bei Bunting ist es dann wirklich vorbei. Ansonsten vielleicht, ja, Cross gegen Price, wahrscheinlich das interessante Spiel, weil das ja schon dieses Duell 3 gegen 6 ist. Weil da dann sicher die Entscheidung fällt, ob Cross final raus ist und Price für die Playoffs planen kann oder ordentlich zittern muss. Aber vielleicht springt dich ja auch noch hier irgendetwas an zum Ausgang dieser Folge.
No, ich bin jetzt, also Van Gerven, Humphreys, Fragezeichen. Es klingt immer gut, hört sich immer gut an, bis man dann weiß, dass man das ja auch schon 12 Mal gesehen hat. Ich kann dem einfach nicht so viel abgewinnen. Ich bin nicht der richtige Ansprechpartner für die Premier League, aber du fragst mich und ich versuche dir natürlich zu antworten. Es ist ja.
Dann zwinge ich dich auch nicht zu einer Lobrede und wir werden es trotzdem
Ja, aber du,
natürlich in Shortlib, ja?
ich könnte dir noch sagen, dass ich denke, dass Price und Aspinall am Ende in die Playoffs kommen.
Quatsch,
Einfach,
oh,
weil mir das mein
danke, ich
Gefühl
hätte dich ja
sagt.
festnageln wollen noch, aber ich hätte es auch wieder vergessen. Price und Espinel. Wenn ich jetzt wüsste, wer am 15. Spieltag spielt, wenn ich es mir rausgesucht hätte, dann hätte ich da auch eine Antwort drauf.
Ach,
Aber
das habe ich mir natürlich nicht angeguckt.
es ist schon in diesem ersten, in der ersten Hälfte mit Price und Espinel, also einer von den beiden, komm, lege ich mich mal fest, geht auch in Leeds ins Finale. Scheiden wahrscheinlich beide im Viertelfinale aus, ne? Ist dann häufig so bei solchen Ansagen, aber und der wird dann auch die Playoffs machen. Das ist jetzt mal mein Take. Hier so 3 Spieltage vor Schluss kann man, glaube ich, das mal relativ sicher unterbringen. Ja, gut, dann nehmen wir das
Ja,
mit.
gut.
Leeds ist der Auftakt, Pro Tour und Development Tour. Das haben wir alles nächste Woche wieder im Gepäck, in welcher Konstellation auch immer. Kevin, ich danke dir bis hierhin
Danke
für
dir.
eine tolle Folge. Und ja, wünsche euch dann viel Spaß mit den Darts. Schaut, dass ihr das alle euren Zeitplan reinbekommt. Und wir kriegen auf jeden Fall es in unseren Zeitplan, euch nächste Woche eine neue Folge servieren von Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Macht's gut, habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.
Tschüss.